Es ist Freitag, der 23. Januar 2026. Ich bin Benjamin Golmer. Hallo und guten Tag. Zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie gerne auf eine wichtige Veranstaltung hinweisen. Vom 6. bis 8. Februar findet der Online-Kongress der Wissensmanufaktur mit Eva Herrmann und Andreas Popp statt. Fahrplan für die neue Zeit. 12 renommierte Referenten sind dabei. Unter anderem Michael Nils, Gunter Frank, Tom Lausen, Professor Schubert, Eugen Drewermann und Axel Burkhardt bringen Orientierung zu Gesundheit, Gesellschaft, Medien, Geist und Zukunft. Mehr dazu unter neuezeit.wissensmanufaktur.net. Die Referenten sprechen über die wichtigen Vorbereitungen, die jeder von uns selbst vornehmen kann, um stabil durch die Zeit der Transformation zu kommen. Alle Inhalte sind ein Jahr lang abrufbar. Nochmals die Adresse neuezeit.wissensmanufaktur.net. Und nach dieser Werbung kommen wir jetzt zu den Themen unserer heutigen Sendung. Wir beginnen mit dem Mann, an dem derzeit wirklich niemand vorbeikommt. Donald Trump hat gestern in Davos seine nächste große Rede gehalten. Es ging um den neu gegründeten Friedensrat.
And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. We have peace in the Middle East. Nobody thought that was possible. We've settled 8 wars, and I believe another one's coming pretty soon. You know what that is? The one that I thought was going to be an easy one, it's turned out to be probably the most difficult.
Ich darf übersetzen, jetzt findet eines der wichtigsten Treffen statt, die offizielle Konstituierung des Friedensrats. Wir haben Frieden im Nahen Osten, niemand hat das für möglich gehalten. Wir haben 8 Kriege beendet und ich glaube, der nächste steht kurz bevor. Sie wissen, welcher das ist, der, von dem ich dachte, er wäre einfach, erwies sich aber wahrscheinlich als der schwierigste. Donald Trump meinte damit übrigens den Ukraine-Krieg. Wird der Friedensrat ein Erfolg und wird er sich vor allem da bewähren, wo Krieg und Konflikt seit Jahrzehnten an der Tagesordnung ist? Wir schalten nach Israel zu unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Mit dem Krieg in der Ukraine hing auch diese Aussage von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck in der ARD zusammen.
Wir haben eine Menge von Möglichkeiten, uns solidarisch zu zeigen. Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben.
Damit meinte Gauck, die Deutschen können für die Ukraine Leid in Kauf nehmen. Dieses Leid entstand durch die Russland-Sanktionen. Die sind jetzt bald 4 Jahre in Kraft und der Krieg dauert immer noch an. Wir sprechen darüber mit Professor Anthony Müller. Mit dem Ökonomen geht es um die Wirksamkeit von Sanktionen gegen Russland, Kuba oder den Iran. Wir begrüßen auch Isabel Villalon. Mit der Maschinenbauingenieurin blicken wir auf die Katastrophe vom Sonntag in Spanien. Bei einem Zugunglück sind über 40 Menschen ums Leben gekommen. Nun mehren sich die Hinweise auf Korruption. Der Kommentar des Tages von David Boos widmet sich dem Auseinanderbrechen der Wilders-Partei in den Niederlanden. Und das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Das Weltwirtschaftsforum in Davos war in den vergangenen Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Große Staatsmänner blieben fern und der Gründer Klaus Schwab wurde praktisch vor die Tür gesetzt. Sein Lebenswerk endete in Vorwürfen, er habe sich Massagen geben lassen und die nicht sauber abgerechnet. Als dann aber bekannt wurde, dass die USA mit einer großen Entourage nach Davos kommen werden, konnte man schon ahnen, dass dieses WEF anders wird. Mit J.D. Vance, Marco Rubio und Steve Witkoff sind die engsten Vertrauten des Präsidenten angereist. US-Handelsminister Harold Lutnick hat sich am Mittwochabend dann mit der EZB-Chefin Christine Lagarde verkracht. Aber den ganz großen Auftritt hatte natürlich der Chef vom Ganzen. Donald Trump verkündete eine Einigung im Streit um Grönland. Und gestern hat er dann seinen Friedensrat ins Leben gerufen. Krieg auf der Welt gibt es genug. Die Arbeit wird einem Friedensrat also nicht ausgehen. Aber braucht die Welt ein Gremium mit Trump an der Spitze? Wir schalten in einen der längsten und schwierigsten Konflikte. Wir schalten zu unserem Nahost-Korrespondenten nach Tel Aviv. Schönen guten Tag, Pierre Heumann.
Guten Tag, Herr Golme.
Lassen Sie es erstmal kurz auf die Struktur des Board of Peace, zu Deutsch Friedensrat, schauen. Wie kommt man da rein? Wer kann mitmachen?
Also man wird eingeladen, so wie ich das verstehe. Ich könnte nicht sagen, ich möchte da auch mitmachen. Es sei denn, ich habe $1 Milliarde flüssig, dann könnte ich mich bewerben. Die ersten 3 Jahre sind allerdings kostenlos. Wenn man da reinkommt, muss man nicht gerade bezahlen. Der Chef ist der Donald Trump. Und zwar nicht der US-Präsident Donald Trump, sondern der Donald Trump. Das bedeutet, dass er auch Chef dieses Gremiums bleibt, wenn er dann mal nicht mehr Präsident ist.
Als US-Präsident hat er natürlich Einfluss, aber was ist denn dann, wenn er nicht mehr Präsident ist? Also sehen Sie ihn als Rolle eines Verhandlungsführers für die ganze Welt, so eine Art Grand Seigneur?
Das strebt er an und das ist auch ziemlich offen kommuniziert worden, dass er eigentlich mit der UNO nicht zufrieden ist und er schafft eine Art Parallel-UNO in der Hoffnung, dass er die überholen kann. Die haben mehrmals kritisiert, die UNO selber und deren Hilfsorganisationen oder deren Nebenorganisationen. Und das ist sicher sein Ziel, dass er hier Herr der Welt wird. So ist er aufgetreten und so spielt er sich im Moment auf.
Also müssen wir natürlich mal schauen, wie es dann nach der nächsten Wahl in den Vereinigten Staaten aussieht. Wenn der nächste Präsident Vance oder Rubio heißt, könnte der auch an seine Stelle rücken. Oder Trump hätte dann eben auch die Power des neuen Präsidenten, wenn es dann einen demokratischen Wechsel in den USA gibt. Mal gucken, was dann aus dem Friedensrat wird. Aber interessanterweise war es ja der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der auch was mit diesem Friedensrat zu tun hat. Denn der hatte ja mehrheitlich für den Gaza-Plan von Donald Trump gestimmt. Das war im November. Und damit ja auch diesen Friedensrat gewissermaßen völkerrechtlich legitimiert. Würden Sie so weit gehen?
Das stimmt, das war die Absicht. Aber das war auf 3 Jahre befristet und es war auf den Wiederaufbau von Gaza beschränkt. Also es ging dem Sicherheitsrat nicht darum, eine neue Weltorganisation zu schaffen, sondern es ging um den Aufbau von Gaza, präsidiert von Trump und befristet auf 3 Jahre. Es hatte nicht diese globale Ambition, die jetzt von Trump initiiert wurde.
Wie steht Israel zu diesem Gremium?
Israel wurde eigentlich nicht groß gefragt. Wenn Sie sagen Israel, dann spreche ich jetzt von Benjamin Netanyahu. Netanyahu ist ziemlich sauer auf Trump. Seine Kritik richtet sich darauf, dass in Gremien, die wichtig sind, Katar und die Türkei vorhanden sind. Wie man weiß, das sind nicht gerade Freunde Israels und vor allem sind es Freunde der Hamas und das passt dem Netanyahu nicht, sodass er da ziemlich große Vorbehalte hat. Er wollte deshalb ursprünglich auch dem Board of Peace nicht beitreten, tat das dann aber doch vermutlich, wie ich höre, auf Druck von Trump, der ihm gesagt hat, also da musst du mitmachen, weil sonst überlässt du das Spielfeld den Feinden von dir und den Freunden der Hamas. Und da ließ sich Netanyahu überzeugen, die Einladung in den Friedensrat anzunehmen.
Es heißt ja nicht Freundeskreis, es heißt ja Friedensrat. Also kann Netanyahu ja auch nicht annehmen, dass da nur Leute sind, die ihm gewogen sind und die er sich dann handverlesen ausgesucht hat.
Das ist richtig so. Und Trump gibt ein gutes Beispiel. Er hat auch Putin eingeladen und Indien und Pakistan sind dabei. Auch nicht gerade die besten Freunde. Das kann man dem Trump gut schreiben, dass er wirklich nicht nur diejenigen nimmt, die Amerika freundlich gesinnt sind oder die zueinander freundlich eingestellt sind, sondern er versucht wirklich ein heterogenes Gremium zu schaffen.
Heterogenes Gremium ist wirklich ein hervorragendes Stichwort. Wenn wir mal gucken, also Jordanien, Türkei, Katar, Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, Israel, da fehlt ja fast nur noch der Iran. Also trauen Sie Donald Trump zu, diese Leute vernünftig an den Tisch zu bringen, besser als es die Vereinten Nationen könnten?
Ich weiß nicht mal, wo der Tisch stehen wird, weil dieses Gremium hat keinen Standort. Die werden einmal hier tagen und dann dort tagen. Das ist alles noch offen. Ob ich ihm das zutraue, Das kommt darauf an, welche Druckmittel er einsetzt. Also das ist schwierig zu sagen, aber man hat gesehen in den letzten Wochen, dass Trump ziemlich viel Druckmittel parat hat, die er einzusetzen bereit ist.
Als wir vor ein paar Monaten schon mal über dieses Gremium gesprochen haben und über diese vermeintliche Lösung für Gaza, haben Sie gesagt, Trump hat was sehr Elegantes gemacht, was sehr Geschicktes. Er hat tatsächlich die Anrainer in die Pflicht genommen und hat so Chancen, dass es wirklich klappen kann. Also Anrainer wie Jordanien und Ägypten, aber auch Player wie Saudi-Arabien. Sehen Sie da wirklich Fortschritte?
Hamas, wenn ich mich richtig besinne, war die Türkei noch nicht dabei. Die Türkei ist dann für die Israelis ein ziemlich großes Hindernis, dem positiv gegenüberzustehen, da man regelmäßig Zitate von türkischen Ministern, Außenminister, Verteidigungsministern sieht, die Israel ziemlich, ich sage es mal, unflätig behandeln. Und das wird in Israel nicht nur gut geheißen, natürlich, sondern stößt auch vehemente Kritik. Diese sollen nun mitverantwortlich sein für die Gruppe, die den Krieg 7. Oktober 23 gegen uns begonnen hat. Das versteht man hier nicht. Das war damals nicht der Fall, als wir darüber sprachen. Da waren wirklich nur, sagen wir, die moderaten arabischen Staaten dabei.
Was können Sie uns über die aktuelle humanitäre Situation in Gaza berichten?
Nicht viel Gutes. Der Aufbau kommt nicht voran im Moment. Die Leute leben in Zelten. Das Wetter ist zum Zelten ungünstig, wenn ich das jetzt mal ganz salopp sagen darf. Die Nahrungsmittelversorgung, die funktioniert einigermaßen. Die Waffenruhe, die funktioniert einigermaßen. Es gibt zwar Übergriffe hier und da von beiden Seiten, aber im Vergleich zu vor der Waffenruhe sind das Peanuts.
Wenn Sie sagen, das Wetter ist recht kühl, heißt es aber jetzt nicht Ukraine kühl oder Schweiz kühl. Ja, und möglicherweise auch noch unterernährt ist. Das trägt sich dann ja auch noch zu Buche, ne?
Ich glaube eben, das ist nicht mehr das Problem. Wahrscheinlich war das auch früher nicht ein großes Problem, aber es kommen genügend Lastwagen mit Nahrungsmitteln in den Gazastreifen. Die Frage ist nur, kommen die Nahrungsmittel bei der Bevölkerung auch an? Da gibt es Zweifel. Es gibt Berichte, wonach die Hamas oder mafiaartige Organisationen diese Waren beschlagnahmen, diese Waren stehlen und dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das ist quasi eine künstlich hergestellte Mangellage.
Hier in Europa wird im Zusammenhang mit diesem Friedensrat diskutiert, ob es eine Schwächung der Vereinten Nationen darstellt. Mich würde mal der israelische und Ihr Blick auf die Vereinten Nationen interessieren. Wie stark werden die da wahrgenommen und wie unparteiisch?
Die Vereinten Nationen, die gelten in Israel eigentlich als sehr voreingenommen und israelfeindlich. Ein Beispiel ist der Menschenrechtsrat, der in Genf beheimatet ist. Die kümmern sich praktisch ausschließlich um Israel und lassen andere Länder weg, obwohl es dort auch viel zu reklamieren und zu kritisieren gäbe. Das ist, die Israelis haben den Eindruck, dass sie singled out sind, dass sie als einziges Land immer wieder ausgewählt werden, um kritisiert zu werden und dass man die wirklichen Übeltäter in Ruhe lässt und nicht näher ansieht. Da gibt es einige Belege dafür. Deshalb ist man eigentlich der Idee eines Friedensrates nicht grundsätzlich negativ gegenüber eingestellt, sondern es geht um die Tatsache, dass eben auch die Türkei dort vertreten sein soll.
Gibt es denn schon Pläne, was mit Gaza im Jahr 2026 passieren soll, wann die Menschen wieder in Häuser, in Wohnungen ziehen können?
Ja, wir sind noch nicht so weit. Im Moment gibt es eine Art Regierung für Gaza, die von einem Palästinenser geleitet wird und der einem anderen Gremium untersteht, diese Pseudo-Regierung, der Nationale Verwaltungsausschuss für Gaza. Im Übrigen wurde hier bewusst nicht das Wort Regierung verwendet, um die Israelis nicht vor den Kopf zu stoßen. Dieses Gremium ist eigentlich die Regierung und die wird von einem Palästinenser geleitet, von Ali Shad. Das ist ein Ingenieur, der schon in Ramallah bewiesen hat, dass er das kann, hat mit Immobilienprojekten zu tun gehabt, mit Infrastrukturprojekten. Es gibt Palästinenser, die finden das eine super Idee. Und zwar, weil erstens haben sie Unterstützung von den USA, von Trump. Zweitens haben sie ein Budget, wobei nicht ganz klar ist, woher das Geld kommt. Das Geld wird wohl nicht kommen, solange die Hamas bewaffnet ist. Kommt dazu, haben sie neue Bedingungen gestellt, die Hamas, die ziemlich interessant sind und zeigen, wie schwierig das sein wird. Sie fordern zum Beispiel, dass sie eigene Funktionäre, also eigene Hamas-Leute, in der Verwaltung haben dürfen, dass sie eigene Funktionäre in der neuen Sicherheitstruppe haben sollen und sie fordern eine Anerkennung als legitime Kraft bei den nächsten Wahlen für die palästinensische Autonomiebehörde. Sie fordern einen Schutz vor gezielten Tötungen der Israelis, also Schutz der Führer, der Hamas-Persönlichkeiten, die das führen. Und sie fordern, dass sie die Waffen zum Schutz der eigenen Leute behalten dürfen. Das ist alles für die Israelis und vielleicht auch für die Amerikaner nicht akzeptabel, sodass ich nicht ganz sicher bin, ob diese Entwaffnung wirklich funktionieren wird. Andererseits gibt es Palästinenser, die sagen, nur sie haben schon fast alle Geiseln zurückgegeben, die noch gelebt haben, mit Ausnahme einer Leiche, die sie noch nicht zurückgegeben haben. Also wenn sie diesen Trumpf sozusagen, wenn sie den herausgegeben haben, dann könnten sie eventuell auch bereit sein, ihre Waffen abzugeben. Das ist allerdings im Moment wirklich offen, in welche Richtung das geht. Wenn sie sich nicht entwaffnen lässt, dann sehe ich schwarz für den Aufbau von Gaza. Und wenn sie sich entwaffnen lässt, dann sehe ich grau, sagen wir jetzt mal so, noch nicht klar ist, wer das finanzieren soll und in welche Richtung das gehen soll.
Zuerst hat Donald Trump den Friedensrat unter Dach und Fach gebracht und dann kam gestern Jared Kushner und hat einen Gaza-Plan vorgelegt. Der Gazastreifen soll vom Süden aus neu aufgebaut werden. Geplant ist Tourismus am Strand mit Wolkenkratzern, dann eine Zone mit Wohngebäuden und industrielle Zonen. Als Investitionssumme sind zunächst 25 Milliarden Dollar vorgesehen. Man will 500.000 neue Arbeitsplätze in Gaza schaffen. Wir bedanken uns bei unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann.
Ich bedanke mich. Schönen Tag.
Die Ausgangslage ist klar. Auf der einen Seite stehen die Leuchttürme der Demokratie. Sie verteidigen die Menschenrechte. Auf der anderen Seite stehen die dunklen Mächte, die Feinde des Westens und die Gegner der Freiheit. Die Leuchttürme tragen Namen wie Ursula von der Leyen, Donald Trump und Friedrich Merz. Die dunklen Mächte sind Personen wie Gbagbo, Thomas Röper oder Alina Lipp und Staaten wie Iran, Russland und Kuba. Dieser Konflikt wird mit vielen Waffen ausgetragen. Mit Informationen oder Diffamierungen, teils auch mit Waffen, vor allem aber über Sanktionen. Sanktionen gelten als mildere Waffe als militärische Intervention oder gar Krieg. Aber was bringen sie? Das erforscht der Ökonom Professor Anthony Müller an der Mises Akademie Sao Paulo und wird uns an seinem Wissen teilhaben lassen. Herr Müller, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Meine Einteilung in hell und dunkel war natürlich ein bisschen holzschnittartig, aber trifft es zu, dass es vor allem der Westen ist, der sanktioniert?
Ja, es hat natürlich mit der relativen ökonomischen Stärke zu tun. Was nützt es einem Land, sagen wir mal wie Kuba, die USA zu sanktionieren? Das ist natürlich völlig wirkungslos. Aber umgekehrt, wenn die USA Kuba sanktionieren, dann spürt dieses Land ganz stark. Also das hat diesen Effekt auf das schwächere Land. Und solange Länder eben wie die europäischen und die USA noch also mächtig sind, ökonomisch wirksam sind, vor allem auch im Finanzbereich, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dann können sie also mit Sanktionen andere Wirtschaften gleichsam ruinieren. Wobei allerdings eben zu beachten ist, dass diese Sanktionen oft nicht das erreichen. Denn das ist ja in erster Linie nicht die Wirtschaft zu schwächen dieser Länder, sondern einen sogenannten Regimewechsel herbeizuführen. Und das misslingt oft auch tragischerweise.
Dann sind wir bei Kuba genau an der richtigen Stelle. Das kubanische Sanktionsregime oder das Sanktionsregime gegen Kuba ist eines der bekanntesten und auch schon über 60 Jahre alt. Das totale Embargo hat seinerzeit John F. Kennedy erlassen. Was ist denn Ihre Bilanz nach 6 Jahrzehnten Kuba-Sanktionen?
Ja, ich kenne Kuba aus vielen Besuchen und war sogar mal Mitglied einer amerikanischen Forschungsgemeinschaft, die die Wirtschaft in Kuba untersucht hat. Ich habe da eine ähnliche Entwicklung geahnt in Bezug auf die Reformen, die damals mit der Auflösung der DDR verbunden waren. Man hat allgemein damit gerechnet, dass das auch in Kuba funktioniert. Aber anstatt jetzt, und das war auch eine sehr tiefgreifende Erfahrung, diese Chance zu ergreifen, hat man seitens der USA überhaupt nicht also diese Bewegung gefördert. Und man hat dann also die kubanische Regierung, nachdem die Sowjethilfe ausfiel, in die Hände der venezolanischen linksorientierten Regierung getrieben und später dann noch in China Hilfe gesucht. Das heißt, es ist absolut gescheitert. Und wer wirklich unter den Sanktionen leidet, ist ja nicht die Regierung, denen geht's ja relativ gut, es ist ja die Nomenklatura, sondern das ja allgemeine Volk. Und es ist eine generelle Verelendung festzustellen bei einer gleichzeitigen Verhärtung des Regimes, also unglaubliche Repression, sehr gefährlich für Menschen zu leben, wenn sie politisch sich äußern.
Meinen Sie, das Ziel der USA war in den vergangenen 6 Jahrzehnten tatsächlich ein Regime-Change oder war das auch in Ordnung, dass der Status quo aufrechterhalten blieb, als warnendes Beispiel an andere Länder? Also wenn ihr diesen sozialistischen Weg einschlagt, dann wird es euch auf jeden Fall schlecht ergehen. Lasst es lieber.
Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber im Zusammenhang schon mit der jetzt wieder aktuell werdenden Monroe-Doktrin, also Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es schon Stimmen in den USA, als ja noch die Spanier in Kuba die Herrschaft ausüben. Irgendwann fällt uns Kuba in die Hände, so wie der Apfel vom Baum. Das heißt, man hat es nicht darauf abgesehen, Kuba als eigenständiges Land wieder zu etablieren, sondern man wartet darauf, dass es inkorporiert wird. Und das klang natürlich für viele geradezu abenteuerlich, bis vor wenigen Monaten, als Präsident Trump es klar machte, dass er wirklich die Absicht hat, nicht nur Kanada oder Grönland sich einzuverleiben, sondern auch Venezuela und natürlich auch Kuba als die Schaltstellen der ganzen Karibik. Das ist natürlich auch das Ziel gewesen. Man hat dann einfach Geduld. Irgendwie wird es das Regime kippen von selbst. Aber man hat es eigentlich jetzt erkauft durch jahrzehntelanges Elend dort.
Die Begründungen für diese Sanktionen haben Sie ja quasi selber schon gesagt. Also es wird mit Menschenrechten argumentiert. Sozialismus ist Unfreiheit. Es fehlte an demokratischen Wahlen und Proteste werden niedergeschlagen. Ich sag mal, Sie haben das jetzt so ein bisschen so dargestellt, als wenn das die Folge der Sanktionen wären, aber die Amerikaner sagen ja, es ist die Ursache der Sanktionen.
Ja, das ist nämlich diese Verwirrung, die da existiert. Wenn man bei Kuba bleibt, der Ursprung war ja also mehr Eigenständigkeit. Es war also, kann man mal sagen, National- oder Nation-Building-Bewegung. Ja? Und dann kam natürlich die Hilfe der Sowjetunion. Man hat es dann gesehen, dass man sich da stärker profilieren kann. Und dann ist man zum Kommunismus übergegangen. Und damit kam natürlich die unglaubliche Repression mit ins Land. Also eine furchtbare Unterdrückung, eine gewaltige Fluchtbewegung. Und dann haben natürlich die Sanktionen das gleichsam vorgerufen und gleichzeitig wieder auch bestärkt. Das heißt, es kam dann zu einem Feedback. Das heißt, man erlässt Sanktionen, das Regime verhärtet sich, Menschenrechte werden verletzt und das gilt dann wieder als Grund erneut Sanktionen. Und dieses Spiel erleben wir jetzt über Jahrzehnte.
Was uns dann auch in den Iran bringt. Ich würde sagen, der Gedanke ist tatsächlich, dass man die Lebensbedingungen der Menschen auch verschlechtern will. Also man nimmt das in Kauf mit der Theorie, dass sie dann wütend werden, sauer werden und es zu Protesten kommt. Und bei den aktuellen Iran-Protesten soll es ja auch eben um Wirtschaftsproteste gehen. Hätten die Sanktionen dann ihr Ziel erreicht?
Ja, man kann nämlich ein anderes Beispiel heranziehen noch. Man kann ja jetzt als historisch feststellen, dass die Bombardierungen Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs eigentlich das Gegenteil bewirkt haben. Ja, sie haben eigentlich zu einer Verstärkung der Unterstützung des Regimes geführt. Das ist ja die paradoxe Sache. Das heißt, wenn mir Bomben auf den Kopf fallen von irgendeiner fremden Macht her, dann solidarisiere ich mich mehr mit meinen Nachbarn und mit der lokalen Regierung als mit dem Ausland. Und ähnlich ist es da. Und es ist eigentlich die ganz schlimme Situation dieser Politik, dass es das Regime eigentlich immer wieder verfestigt. Und zwar in einem Sinn verfestigt, der sowohl wirtschaftlich als auch politisch repressiv ist. Das heißt, es ist eine völlig verfehlte Politik. Es ist Interventionismus. Und Interventionismus hat immer ungeahnte Seiteneffekte und hat vor allem auch oft die gegenteiligen Effekte. Und wenn dann das entsprechende Land eine gewisse Potenz hat, führt es natürlich zu Gegenreaktionen. Also das wäre zum Beispiel, wie wir jetzt wieder sehen, mit den USA und dem Grönland-Konflikt und der EU, ja, dass also Zölle Gegenzölle auslösen und dann sich beide Gruppen wechselseitig schädigen.
Die Zollandrohung Donald Trumps kann man natürlich auch als erfolgreich betrachten, wenn man jetzt diese vermeintliche Einigung sieht, die da in Grönland erzielt wurde. Aber wenn wir noch kurz im Iran bleiben, also Trump sagt ja, ich habe 2018 die Sanktionen wieder in Kraft gesetzt, die Barack Obama vorher entspannt hatte. Und die Politik von Obama und Joe Biden sind der entscheidende Fehler gewesen. Die haben zum Erstarken des Landes geführt. Das Regime hat sich aber deswegen nicht verbessert, sondern hat dann auch dazu beigetragen, dass der Hamas-Angriff auf Israel passieren konnte. Also eigentlich ist diese vermeintliche Entspannungspolitik schuld daran, dass es danach schlimmer geworden ist.
Ja, aber das hängt natürlich auch geopolitisch da in Bezug. Nämlich es brach ja dann auch der Ukraine-Konflikt aus. Und Russland hat dann im Iran oder wechselseitig haben die sich dann gleichsam angenähert. Und das hat natürlich dann diese Verhärtung und diese Überlebensfähigkeit des Regimes ausgelöst. Es war also weniger die Auflösung der Sanktionen, die gleichsam die Wirtschaft hier hat wieder etwas wachsen lassen, sondern die Kooperation mit Russland und die wechselseitigen Austausch auch von Waffensystemen und Ähnlichem. Das heißt, es wird ja immer der Ausweg gesucht. Das ist so, wenn eine Repression einsetzt und Sanktionen sind eine Repression, dann ist ja das immer auch, dass dieses entsprechende sanktionierte Land versucht, andere Allianzen zu finden. Wenn man dann vom Iran eher auf Russland schaut, hat man ja eine besondere Tragik. Nämlich Russland war ja bereit, sich sehr dem sogenannten Westen anzunähern. Und dann kam Krim und dann kam Ukraine und man hat die Sanktionen immer weiter erhöht und man hat gleichsam dadurch Russland in die Arme Chinas getrieben. Also ein unvorstellbarer Irrtum geopolitisch. Und natürlich, es gibt dann so eine Art Dreieck zwischen Russland, Iran und China mit gewaltigem Potenzial. Iran ist ja auch ein sehr großes Land und eine reichhaltige Bevölkerung, auch kulturell sehr entwickelt und auch technologisch durchaus zu allem fähig. Und dann hat man natürlich eine Situation, die jetzt gleichsam auf ein Niveau der Schärfe gestiegen ist, dass man fast schon Angst vor einem sogenannten Dritten Weltkrieg haben muss.
Wir haben jetzt also eine Situation, wo die Gaspreise sich verdoppelt haben, auch die Strompreise sich erhöht haben und es ging eine Welle der Inflation durch die gesamte Wirtschaft. Dann wurde das Fracking-Gas aus den USA gekauft und damit entstand auch eine größere Abhängigkeit von den USA und jetzt Donald Trump. Und der Krieg läuft trotzdem noch immer. Haben die Sanktionen der EU vor allem Deutschland und Österreich mehr geschadet oder Russen?
Ich glaube auf jeden Fall, es hat natürlich Russland geschadet, aber Russland hat sich dann eher neu orientieren können als wir. Und die Stimme Europas und die Stimme insbesondere Deutschlands hätte viel lauter erschallen müssen, dass wir da nicht mitmachen. Der Hauptgeschädigte innerhalb Europa ist wahrscheinlich die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eine gewaltige Deindustrialisierung, die schwer wieder rückgängig zu machen ist.
Der deutsche Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sagte ja auch, man muss halt auch einmal frieren für die Freiheit. Und deswegen können Sanktionen ja auch dann legitim sein, wenn sie einem selber schaden. Und ohnehin können sie legitim sein, weil jedes Land ja selber entscheiden kann, mit wem es Handel betreibt und wem nicht. Und wenn man sagt, Kubas Innenpolitik gefällt mir nicht, da möchte ich gar keinen Handel betreiben. Ist das nicht das legitime Interesse, die legitime Entscheidung eines jeden Staates?
Ja, die Staaten haben ja oft eine realistische Theorie der internationalen Politik. Es sind ja allesamt an Macht interessiert. Sie fürchten um ihre Macht. Auf staatlicher Ebene herrscht eine ganz andere Logik vor als auf der Ebene der Wirtschaft oder der persönlichen Beziehungen. Ich meine, man müsste also nur irgendwelche Leute fragen, ob sie irgendwelche Feindschaft gegenüber Menschen anderer Nation fühlen. Außer es wird eben eine Hetze betrieben. Aber die ist in der Regel nicht vorhanden. Im Gegenteil, man kooperiert ja, man arbeitet zusammen im wechselseitigen Interesse. Und wer diese friedliche Kooperation, die beiden Seiten nützt, die das Wesen der Prosperität ist, da kommt natürlich der Staat dazwischen, wenn man eine Art Staatsraison hier konzipiert, immer angsterfüllt handelt. Ich habe jetzt also erst gestern dieses Manifest gelesen, diese neue Strategie der USA, und da kam das ganz stark zum Ausdruck. Diese neue globale Strategie, Militärstrategie und Verteidigungsstrategie ist durch die Bank von Angst geprägt. Ja, also dieses sogenannte stärkste Militär und stärkste Macht hat Angst, das zu verlieren. Und so handeln also alle Länder.
Sind Sanktionen moralisch geboten oder schaden sie mehr, als sie nutzen? Wir sprachen mit dem Ökonom Professor Anthony Müller. Er lehrt in Sao Paulo an der Mises Akademie. Herr Müller, vielen Dank.
Vielen Dank.
Die Strecke war neu gebaut, die Züge waren modern. Die Katastrophe ereignete sich nicht in einer Kurve und nicht in einem Tunnel. Am Sonntagabend entgleiste ein spanischer Hochgeschwindigkeitszug. Ausgerechnet, als ein anderer Zug ihm entgegenkam, sprang er aus den Schienen. Beide Züge stießen zusammen. Das Unglück kostete über 40 Menschenleben. Der Schock war groß und auch das Unverständnis. Wie konnte es dazu kommen? War die Strecke nicht eigentlich sicher? Seit Sonntag suchen die Spanier nach Antworten und die Optionen, die bislang bekannt sind, schockieren fast wie das Unglück selbst. Haben Raffgier und Korruption zur Katastrophe geführt? Wir begrüßen Isabel Villalon aus Madrid. Sie ist Maschinenbauingenieurin und schreibt für Inside Paradeplatz und die Schweizer Zeit. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wenn wir an die Schweizerische Bundesbahn denken, dann schweben uns saubere und pünktliche Züge vor, die aber auch ihren Preis haben. Bei der Deutschen Bahn denken wir an Zugausfälle und ständige Verspätungen und auch das hat tatsächlich seinen Preis. Wie stehen denn die Spanier zu ihrer Bahn?
Ja, also die spanische Bahnen sind in den letzten Jahren viel billiger geworden durch die Konkurrenz. Es sind zwei ausländische Firmen gekommen, von Frankreich Ouigo und aus Italien Iryo. Und dann hatten die wirklich einen großen Druck auf den Preise gesetzt.
Wie hat sich denn der Bahnverkehr in Spanien in den vergangenen Jahren entwickelt, also vor allem was das Aufkommen, die Masse angeht?
Das Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz wurde in Spanien in den letzten Jahren massiv unter technischen Stress gesetzt. Und dies aufgrund des enormen Anstiegs an Passagierzahlen. Es fand eine Steigerung der Passagierzahlen um 77% statt im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2019. Und im Jahr 2025 wurden insgesamt 40 Millionen Passagiere befördert. Und das ist eine Steigerung von 18 Millionen Passagiere in nur 5 Jahren. Das hat die Regierung natürlich befördert wegen der Agenda 2030. Die Regierung war verpflichtet, sowohl in der Energieerzeugung wie im Ausbau der Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetze, wäre gezwungen zu investieren, aber die haben einfach mehr Züge gebraucht, Das Netz wurde nicht ausgebaut.
Wenn wir auf diese Strecke schauen, wo das Unglück passiert ist, zwischen Madrid und Malaga, wann wurde die gebaut? Woher kam das Geld dafür?
Die Strecke wurde im Jahr 1992 gebaut, damals von Siemens, verkauft nach Spanien. Das war ein großer Korruptionsskandal an die damalige Regierung von Felipe González, weil Siemens hat einfach viel an der Regierung bezahlt.
Wir sprechen jetzt von dem Bau in den 90er Jahren. Und da gibt es bereits die Vermutung, oder ist es belegt, dass es damals Korruption gegeben hat?
Ja, das wurde belegt. Da gab es ein Verfahren und das wurde bestätigt. Und jetzt wurde diese Strecke bis Mai 2025 renoviert. Und die Gewerkschaften von der Lokomotivführer haben im Sommer 2025 einen Brief geschrieben und gesagt, dass diese Renovierung eine Kontrolle durchführen werden sollte, weil die Vibrationen zu groß waren.
Das heißt, es gab von Seiten der Gewerkschaft bereits einen Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt mit der Strecke. War der Verdacht so konkret, dass die Gewerkschaft schon geahnt hat, was es sein kann?
Nein. Also die haben auf eine technische Ursache gezeigt, aber man hat damals nicht genau gewusst, was das Problem war. Was man schon wusste, ist, dass einige Materialien nicht die Norme entsprechend und dass die Verträge nicht so sauber, die Firmen, die diese Verträge unterschrieben haben.
Also es gab bereits im Sommer vergangenen Jahres die Vermutung, dass da auch Korruption im Spiel sein könnte. Wir sind jetzt ja schon einige Tage klüger. Was ist denn im Moment die Hypothese für die Ursache?
Sie sagen, es ist wahrscheinlich von Bruch eines Schweißnaht in der Schiene erfolgt. Und die Vibrationen waren deswegen, weil verschiedene Schweißnähte nicht in Ordnung waren. Dazu kommt, dass auch der Bandschotter eine schlechte Qualität erwiesen hat. Dieser Bandschotter sollte die Schwingungen der Züge auffangen. Und es ist schon erwiesen, dass diese Billigschotter nicht richtige Qualität hatte.
Sie haben uns ja berichtet, dass es bereits im Sommer vergangenen Jahres die Vermutung gegeben hat, dass da gewisse Normen nicht eingehalten wurden. Betrafen diese Normen auch den Schotter, der jetzt im Zweifel steht, mitverantwortlich zu sein?
Genau. Die stammen von einer Firma, die die Qualitätskontrolle nicht erfüllt hat. Diese Firma, die diese Bandschotter verkauft hat, war eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft mit einer Strohfirma, welche dem jeweiligen Politiker nahesteht. Und die haben auch mit einer renovierten Unternehmung gearbeitet, um die Bedingungen zu erfüllen im Bereich Finanzierung und technische Wissen.
Gibt es schon einen konkreten Verdacht gegen Politiker?
Ja, der Minister für Infrastruktur und eine Verwaltungsrätin der Eisenbahninfrastrukturgesellschaft und ein Strohmann und seine Geliebte, die sind schon jetzt im Gefängnis.
War die Geliebte schon vorher im Geschäft mit Bahnschotter oder ist die Erste, die das Geschäft eingestiegen für diesen Auftrag?
Ah nein, sie ist jetzt nur eingestiegen für dieses Geschäft, natürlich. Die hatte keine Erfahrung in dem Bereich.
Ist schon bekannt, um welche Summen es da geht? Wie viel Geld ist da geflossen?
Also in La Gaceta, das ist eine spanische Internetseite, die sprechen über 8.000 Euro. Aber das ist nur das, was bewiesen werden konnte.
8.000 Euro wäre ja zunächst einmal schockierend wenig Geld.
Genau, das ist schockierend wenig, wenn man sieht, wie viele Leute gestorben sind. Aber sicher gibt es in andere Verträge andere Gelder, die geflossen sind.
Die Gewerkschaften haben gewarnt. Politiker auch der sozialistischen Regierung stehen unter Verdacht, wenn ich das richtig verstehe. Mal ganz platt gesagt, man könnte ja meinen, Gewerkschaften, Sozialisten, die gehören politisch zusammen. Wie ist das?
Nein, weil die Gewerkschaften, die haben bemerkt, dass es eine schwierige Situation war, dass es sowas passieren konnte. Und nein, es gibt noch in Spanien eine linkere Seite, also Sozialisten sind in der Mitte in Spanien. Die haben schon eine Gewerkschaft, die nahe steht an der PSOE, aber ich glaube, das war viel seriöser und wichtiger für die Lokomotivführer als die politischen Gremien.
In dieser Woche gab es ja dann noch weitere Zugunfälle. Stehen die Ereignisse alle in einem Zusammenhang?
Nein, es gab in Katalonien noch einen Fall und da ist eine Mauer untergefallen. Man denkt, es ist wegen der Unwetter. Es gibt weitere Strecken mit Vibrationen und die Regierung hat entschieden, dass die Geschwindigkeit der Züge von 350 km pro Stunde auf 160 km pro Stunde reduzieren sollte. Aber die Sache ist jetzt in dem Fall, es war eine Strecke ohne Kurven und man kann nicht beweisen, dass eine andere Geschwindigkeit es verhindert hätte.
Ist es denkbar, dass Material jetzt auf anderen Strecken auch ausgetauscht werden muss? Also beispielsweise diese Steine, der Schotter auf hunderten Kilometer Länge?
Ja, es sieht so aus, als die anderen Strecken, die mit großen Vibrationen Probleme haben, auch ähnliche Probleme haben. Auch, aber das noch nicht passiert ist. Ja, das ist so.
Bei einem Unwetter bei Valencia im Oktober 2024 kamen ja über 200 Menschen ums Leben. Danach gab es auch wütende Proteste, selbst das Königspaar wurde attackiert. Wie gehen die Spanier denn jetzt mit dieser Zugkatastrophe um?
Also, es ist unglaublich. Also, man denkt an die Korruption, dass so viele Leute gestorben sind bei einem solcher klaren Korruptionsfall. Das andere ist, dass die gesamte Andalusien ausgeschlossen ist von Madrid, von Spanien. Also, der Zugverkehr ist verhindert. Also, so viele Leute leben in Andalusien wie in der Schweiz zum Beispiel. Und jetzt sind die verschlossen von Spanien. Die Regionalzüge in Katalonien funktionieren auch nicht. Und die Lokomotivführer werden einen Generalstreik im Februar führen. Also, es ist wirklich eine Kommotion. Nicht nur, was passiert ist, sondern was uns erwartet, weil die Mobilität ist nicht mehr garantiert.
Sie haben uns zu Beginn des Gesprächs ja dargestellt, wie sich der Bahnverkehr in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Der ist ja praktisch explodiert und das auch noch zu günstigen Preisen durch Privatisierung. Sie haben aber auch in den Raum gestellt, dass dadurch das Netz sehr belastet wurde. Ist auch eine Hypothese, dass es jetzt nicht direkt an schlechtem Material lag, sondern einfach an zu großer Belastung der Schienen?
Die Sache ist, dass diese Strecke im Mai total renoviert wurde, theoretisch. Und im Mai 2025, es gab schon so viele Züge wie jetzt. Also es ist einfach eine schlechte Renovierung und die Korruption.
Sieht man die Privatisierung jetzt kritischer?
Nein, das ist es nicht. Weil man denkt, die Gleise, Adif, die Gesellschaft, die die Schienennetze betreibt und unterhält, die ist immer noch öffentlich. Also es ist nicht, dass die Privaten nicht genügend investiert haben, sondern die Regierung.
Ist das richtig, dass die Europäische Union das Geld dafür gegeben hat, für diese Gleisbauarbeiten?
Ja, das ist ein Problem. Also die staatliche Eisenbahninfrastrukturgesellschaft, diese ADIF, hat von der EU im Rahmen des Next Generation Funds 5.974 Millionen Euro für die Renovierung des Schienennetzes zugesprochen bekommen. Und diese ADIF ist die größte Geldempfängerin in Spanien von Next Generation Gelder der EU. Und ja, wir fragen uns, wohin das Geld geflossen ist.
6 Milliarden Euro EU-Gelder sind also geflossen. Es gibt aber einen Korruptionsverdacht. Unter anderem ist der ehemalige Verkehrsminister der Regierung Sanchez im Gefängnis. Es ist José Luis Ábalos. Er wurde im November 2025 bereits wegen Korruptionsverdachts verhaftet. Die Zugkatastrophe vom Sonntag könnte schwere Auswirkungen auf die spanische Bahn haben. Wir bedanken uns bei Isabel Villalón.
Danke.
Der holländische Politiker Geert Wilders ist wohl der europäische Pionier der Islamkritik. Mit wuchtigen Worten warnt er seit Jahrzehnten vor den Entwicklungen in seinem Heimatland. Seine Partei PVV war dabei mal erfolgreicher, mal zerstritten sich Wilders und seine Leute. Jetzt ist es wieder soweit. Unser Kommentar des Tages von David Boos blickt in die Niederlande.
Es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als die Römer. Diese verfluchten jüdischen Volksfront-Mistkerle. Mit diesem einen Satz fasste Monty Python einst in »Das Leben des Brian« brillant die Krux der damaligen politischen Linken und ihrer zahllosen Abspaltungen zusammen. Die Volksfront von Judäa hasst die jüdische Volksfront. Beide verachten die populäre Front und am Ende bekämpfen sie sich gegenseitig, mehr als den gemeinsamen Feind. 1979 war das noch ein Witz über Kommunisten und Trotzkisten. 2026 beschreibt es ziemlich präzise den Zustand der europäischen Rechten. Am 20. Januar dieses Jahres verließen 7 Abgeordnete die Fraktion der niederländischen Partei voor de Vrijheid von Geert Wilders. Angeführt wurden sie von Gidi Markusowa, dem ehemals engsten Vertrauten von Geert Wilders. Die PVV schrumpfte damit von 26 auf 19 Sitze und verlor so ihren Status als zweitstärkste Kraft im Parlament. Für Wilders ist es der vielleicht schwerwiegendste Rückschlag nach seinem Triumph bei den Wahlen 2023. Die Geschichte dieser Spaltung beginnt, wie so oft bei rechten Parteien, mit dem Scheitern in der Regierungsverantwortung. Das Kabinett Schoof, jene fragile Koalition aus PVV, BVD, BBB und NSC, hielt gerade einmal 11 Monate. Im Juni 2025 zog Wilders seine Minister ab, weil ihm die Asylverschärfungen nicht weit genug gingen. Also ließ er die Regierung platzen und hoffte, dass seine Wähler den anderen Parteien die Rechnung bei den Neuwahlen im Oktober präsentieren würden. Das Gegenteil trat ein. Die PVV verlor 11 Sitze. Das rechtspopulistische Lager fragmentierte sich. Das Forum für Demokratie gewann hinzu. Jahr 21 eine Splittergruppe desselben ebenso. Wilders hatte sein Monopol auf dem Protestwähler verloren und in den eigenen Reihen begann es zu rumoren. Die Dissidenten um Markusowa und den ehemaligen Wahlkampfleiter Hide Hoetink forderten in einem internen Brandbrief, was Wilders seit 20 Jahren verweigert: eine Demokratisierung innerhalb der Partei. Die PVV ist bekanntlich ein Verein mit einem einzigen Mitglied, Geert Wilders selbst. Es gibt keinen Parteitag, keinen Vorstand, keine Korrekturmechanismen. Wenn Wilders Fehler macht, gibt es nur eine Option: den Austritt. Und genau das taten die 7. Die PVV ist mehr als ein Mann mit einem Twitter-Account, schrieben sie. Ein ziemlicher Burn, wie man im Internet heutzutage sagen würde. Doch die Kritik ging weiter. Vor allem Hoetink warf Wilders einen äußerst uninspirierten Wahlkampf vor, in dem der Parteichef Interviews absagte, TV-Debatten mied und sich auf Social Media zurückzog. Einige bezeichneten dieses Verhalten gar als Arbeitsverweigerung. Der große Kommunikator Wilders war müde geworden. Die Ironie der Geschichte will es, dass ausgerechnet Markusowa zum Brutus wurde. 2024 sollte er Asylminister werden, doch der Geheimdienst AIVD verweigerte die Freigabe, angeblich wegen Kontakten zum israelischen Mossad. Wilders zog ihn vom Posten ab, behielt ihn aber in der Fraktion. Nun kehrt sich das Verhältnis um. Der Gefallene wird zum Anführer einer neuen Kraft, die sich als pragmatische PVV positioniert, bereit zur Zusammenarbeit statt zur Fundamentalopposition. Für die niederländische Regierungsbildung ändert das alles. D66 unter Polder Obama Rob Jetten braucht Partner für die Regierungsbildung. Mit den Liberalen und Christdemokraten von VVD und CDA kommt er auf 66 Sitze, 10 zu wenig für die Mehrheit. Vor dem Split war diese Lücke kaum zu schließen. Jetzt bieten sich Jahr 21 und die Gruppe Markusowa als Tolerierungspartner an. Zusammen bringen sie 16 Sitze. Die Rechnung würde aufgehen. Wilders hingegen sitzt draußen. Er hatte Gespräche mit Jetten kategorisch abgelehnt. Nun muss er zusehen, wie andere seinen Platz einnehmen. Die Abtrünnigen werden zu Königsmachern, während der König selbst in der Isolation verharrt. Rechte Parteien in Europa stehen vor einem Dilemma. Sie werden gewählt, um zu verändern, doch in Koalitionen können sie wenig umsetzen. Die Brandmauern der etablierten Kräfte lassen ihnen kaum Spielraum. Wenn sie dann scheitern, werden sie dafür bestraft, nicht die anderen. Wilders ist nicht der Erste, dem das widerfährt. Die FPÖ in Österreich kennt diese Muster nur zu gut, die Lega in Italien ebenso. Nur eine scheint den Spagat bislang zu meistern. Giorgia Meloni. Sie regiert, sehr zum Ärgernis der Volksfront von Judäa, in Rom. Macht Kompromisse, ohne ihre Basis zu verlieren, pflegt das europäische Establishment, ohne ihm zu verfallen. Ob das ein Modell für Wilders sein kann? Dazu müsste er zunächst akzeptieren, dass seine Partei mehr sein muss als ein Verstärker für seine Tweets. Sonst findet er sich zum Schluss noch alleine auf den Stufen des Parlaments sitzend wieder, während ihm ehemalige Weggefährten ein hasserfülltes Spalter zurufen.
Das war unser Kommentar des Tages von David Boos. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Wir sprachen mit Pierre Heumann über das neue Board of Peace von Donald Trump. Mit Anthony Müller ging es um Sinn und Unsinn von Sanktionen. Isabel Villalon hat uns auf den neuesten Stand zum Bahnunglück in Spanien gebracht und David Boos kommentierte die Krise der Wilders-Partei. Bei uns im heutigen Tagesprogramm ist unser Team aus Anwälten und Staatsrechtlern mal wieder angetreten, um aktuelle Vorfälle und Verfahren juristisch zu kommentieren. In unserer Sendung Der Rechtsstaat sprechen heute Volker Böhme-Nessler, Tobias Gall und Ulrich Vosgerau. Die Themen: Daniel Günther will die Wahrheit kontrollieren, überraschende Wahrheiten in der Corona-Enquete-Kommission und die Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht in der Kritik. Der Rechtsstaat heute um 10, 16 und 22 Uhr.